SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3.
Und da geht's heute um Afrika. Was verbinden wir mit dem Kontinent? Hunger, Leid, Krieg? Ja, tatsächlich haben wir meist solche Dinge vor Augen, wenn wir an den schwarzen Kontinent denken. Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte will genau das ändern mit der neuen großen Themenausstellung The True Size of Africa. Die wurde gestern eröffnet und lädt uns ein, Afrika neu zu entdecken. Mit dem SR3 Land und Leute sind wir heute vor Ort in der Gebläsehalle der Völklinger Hütte und dort nimmt uns meine Kollegin Barbara Grech mit auf einen Rundgang durch diese facettenreiche Ausstellung.
Die Hymne des Saarlandes, das Steigerlied, begrüßt einen hier im neuen Eingangsbereich des Weltkulturerbes, dem Wasserhochbehälter, der jetzt die Gäste hier im Weltkulturerbe künftig empfangen wird. Und zwar nicht mit Glück auf, das wir so sonst kennen, sondern gesungen von den African Vocals in der namibischen Sprache Oshivambo. Und so werden die Besucherinnen und Besucher sozusagen gleich abgeholt und mitgenommen in die Ausstellung über den großen Kontinent Afrika. Eine Ausstellung, die uns über die Kulturgeschichte dieses Kontinents näher bringen will und einen anderen Blick darauf ermöglichen will.
Mein erster Eindruck ist erstmal gut. Man zeigt nicht direkt die Elend.
Als Sie gehört haben, dass hier eine Ausstellung mit dem Titel True Size of Africa gezeigt werden soll, was haben Sie da als erstes gedacht?
Ich habe gedacht, dass man von Klischee weggehen sollte, um das wahre Leben in Afrika hier zu zeigen. Dass Menschen dort nicht nur am Verhungern sind, dass es nicht nur Kriege dort in Afrika gibt. Dort leben Menschen fröhlich, Reiche sind da, Arme sind da. Wir haben zum Essen genug. Man kann sich über die Verteilung streiten.
Es ist ja auch nicht nur, dass Afrika ein Gesicht hätte. Ne? Also man tut ja immer so, als wäre Afrika ein Land. Ja, also.
Genau, das ist auch falsch. Es gibt Afrika und Afrika. Das habe ich gerade gesagt. Wir haben alles in Afrika, wie Europa auch. Europa ist auch nie so überall das Gleiche. Ja? Ja, das haben wir auch so in Afrika.
Das war gerade Lamine Conte, Geschäftsführer des Hauses Afrika in Saarbrücken, der ganz froh ist, dass man eben nicht immer nur dieses Leid und Elend sieht, was man sonst so kennt von den Bildern von Afrika. Und das ist auch mit eine der Aufgaben dieser Ausstellung. Herzlich willkommen hier in der Gebläsehalle. Und bei mir ist der Kurator dieser Ausstellung und Generaldirektor des Weltkulturerbes Völklinger Hütte, Ralf Beil. Herr Beil, wie sind Sie denn eigentlich überhaupt draufgekommen, eine Ausstellung ausgerechnet in der Völklinger Hütte über Afrika zu machen?
Ja, erstmal schönen guten Tag. Afrika und die Hütte, das hat eben ganz viel miteinander zu tun. Wir haben in einer Vitrine ein originales Schreiben liegen von 1938, wo der Reichskolonialverbund in den röchlichen Werken angesiedelt ist, in einer ominösen Abteilung 0. Und da gibt es dann tatsächlich eben zu lesen, dass gefordert wird, dass Straßen umbenannt werden in Völklingen nach Kolonialhelden damals, die aus heutiger Sicht eher Kolonialverbrecher sind. Und das ist tatsächlich so, dass dieses Stadtviertel immer noch existiert. Wir werden auch am 19. November gleich mit Herrn Oberbürgermeister Tautz, mit Herrn Conte und weiteren Akteuren darüber diskutieren, weil das natürlich ganz wichtig ist, wie gehen wir heute damit um. Und es geht natürlich noch weit darüber hinaus. Es gibt im Hüttenmann Artikel zur Kolonialfrage und es gibt natürlich auch den Erzabbau in der Nachkriegszeit. Das heißt, ab 64 gab es ganz viele Länder in Afrika, die geliefert haben Erze für unsere Hütte.
Also Afrika ist näher als wir am Saarland, näher dran als wir denken. Das sieht man dann auch in der Ausstellung. Und was das bedeutet, sich ein neues Bild von diesem Kontinent zu machen überhaupt, das erfahren wir jetzt. Beginnen wir mit dem Rundgang durch die Ausstellung. The True Size of Africa, also die wahre Größe Afrikas, ist nicht nur Titel, sondern Programm dieser Ausstellung. Gleich zu Beginn sieht man eine riesige digitale Landkarte und in den Umrissen Afrikas verschwindet die halbe Welt.
Die Umrisse von Afrika und darin sieht man eben die Vereinigten Staaten, China, Indien, Osteuropa, Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien, all diese Länder und noch viele mehr sind eben in Afrika vereint, passen in den Umriss von Afrika.
Denn in den gängigen Weltkarten, auch Mercator-Karten genannt, wird der Kontinent immer kleiner eingezeichnet, als er eigentlich ist.
Insofern, dass Afrika zwar richtig groß ist, aber dass alle Länder viel größer dargestellt sind, die im Norden und im Süden sind. Wenn Sie da oben hinschauen, da haben wir eine Karte, da wird gerade Russland runtergezogen. Und dann werden Sie sehen, wie Russland, wenn es dann sozusagen Richtung Äquator gezogen wird, immer, immer kleiner wird. Das heißt, die Proportionen stimmen nicht. Auf einem Globus stimmen sie. Und das ist eben vielen Leuten nicht bewusst, wie riesig dieser Kontinent mit den 54 Ländern ist. Und das ist eben einer der ersten Punkte, wo wir wirklich Augenöffner sein wollen mit dieser Ausstellung.
Afrika ist die Wiege der Menschheit und auch der europäischen Kultur. Eine These dieser Ausstellung, die mit antiken Exponaten aus allerlei Museen aus Europa aufgezeigt werden soll. Viele Ausstellungsstücke stammen aber aus dem Saarland, wie der ägyptische Sarkophag, der bislang wohl eher unbeachtet im Städtischen Museum Saarlouis sein Dasein fristete.
Viele Leute denken, dass Ägypten gar nicht zu Afrika gehört. Aber die ägyptische Kultur, die uns ja massiv geprägt hat, ist eben tatsächlich Teil Afrikas. Und wir haben hier tatsächlich extra aus Saarlouis einen Sarkophag und einen Sarkophagteil, der besonders schön ist dort hinten, aus dem Museum haben wir extra restaurieren lassen. Man hat hier eine Pharaonin, die schwarz ist. Warum ist sie schwarz? Das ist nicht, dass sie wirklich jetzt aus dem Sudan kam, obwohl es auch Pharaonen gab und Pharaoninnen, die aus dem Sudan kamen. Aber hier ist es so.
Die Nubier, die war doch schwarz.
Das stimmt und die gab es auch. Aber hier ist es tatsächlich so, dass Schwarz tatsächlich die Farbe der Fruchtbarkeit und der Wiedergeburt war. Und der Punkt ist hier: Schwarz ist positiv besetzt.
Sing. Homeless, homeless, moonlight sleep, you wonder me.
Ägypten, eine der ersten Hochkulturen dieser Erde und prägend auch für die europäische Kulturhistorie. Eine Isis-Statuette weist darauf hin, die Göttin Isis, die ihren Sohn Horus stillt.
Die Bildsprache unserer abendländischen Religion stammt aus Afrika, nämlich aus Ägypten mit Isis Lactans. Das ist die thronende Isis mit dem Horusknaben. Und das ist eben die Präfiguration bis hin zur Hand an der Brust und so weiter, eben von der Mutter Maria, die eben das Jesuskind stillt. Und das ist eben so etwas, wo es unseren Besuchern hoffentlich auch einfahren wird, wie viel mehr Afrika in uns, in unserem Abendland steckt und dass wir das alles verdrängt haben. Wir sind ja sehr besitzergreifend als Europäer, das kann man nicht anders sagen. Das ist eine originale Isis Lactans in München aus dem Ägyptischen Museum, also wirklich auch eine Kostbarkeit, aber gleichzeitig ist es eben diese Kunst, die uns hoffentlich in Denken und in Bewegung versetzt.
Homeless, homeless.
Ohne die ägyptische, also afrikanische Hochkultur, also wären die darauffolgenden Hochkulturen der Antike, also die griechische und die römische, so nicht möglich gewesen. Eine Erkenntnis dieser Afrika-Ausstellung, Herr Beil. Und selbst im Mittelalter hat Europa ja noch Afrika bewundert, ob der Reichtümer. Sie haben da eine wunderschöne mittelalterliche Landkarte, wo das gezeigt wird, wo man sozusagen schon die Gier der Europäer nach den afrikanischen Schätzen sieht. Irgendwann hat sich das gedreht. Sie haben gerade erzählt, früher war Schwarz positiv besetzt, dann auf einmal nicht mehr. Wie ist das passiert? Das zeigen Sie ja auch.
Das ist natürlich mit der beginnenden Globalisierung im 16. Jahrhundert, im 17. Jahrhundert mehr Kontakten und natürlich auch der Inbesitznahme wirtschaftlich allein von Afrika, von Indien und vielen anderen Kontinenten. Und dann gab es plötzlich Hofmohren. Dann war es exotisch, Schwarze zu haben. Das gab es selbst hier von dem Fürsten von Zweibrücken. Und dann ist es so, dass plötzlich das in der Hochkultur auch auftaucht, dass dann ein Schwarzer zum Beispiel bei Zauberflöte in dem Libretto von Schikaneder eben einfach was singt, schwarz ist hässlich und weiß ist schön. Das heißt, wir haben den kompletten Paradigmenwechsel und das geht so weit, dass jemand wie Hegel, der ja eigentlich immer noch als Weltgeistbeschwörer sozusagen gehuldigt wird, einfach spricht von einem geschichtslosen Kontinent Afrika und genau das haben wir zumindest in ganz wenigen Themeninseln vorher schon zeigen können, dass das wirklich eine absolute Absurdität ist. Und für mich ist es eben auch spannend, wir haben einen Olauda Equiano, einen ehemaligen Sklaven, der eben schon 40 Jahre vorher gesagt, das stimmt alles nicht mit dem Klima und dass die träge sind. Und da gab es diese Königreiche, es gab viel ganze Entwicklung. Und das ist eben all das, was wir heute wieder zurückholen wollen. Diese Lücke auffüllen.
Auf jeden Fall mündete diese Herabwürdigung dann auch in die Kolonialisierung, die ja schon im 16. Jahrhundert begann, aber dann im 19. natürlich zu wahren Blüten führte, um das mal harmlos zu formulieren. Diese Kolonialzeit in Deutschland, das sieht man auch an Teil dieser Ausstellung, die gänzlich mit Exponaten aus diesem Saarland diese Epoche erzählt. Man könnte es auch ein Kabinett des Grauens nennen. Man muss gar nicht weit weg von der Gebläsehalle gehen und schon ist man in der Kolonialgeschichte des Saarlandes. Werner Michalzig, ein ehemaliger Polizist, setzt sich seit Jahren mit dem sogenannten Kolonialviertel der Hüttenstadt auseinander.
Haben wir hier im Stadtteil Heidstock ein sogenanntes Kolonialviertel, also mit 5 Straßen, die nach Personen benannt sind, die halt im Kolonialreich eine gewisse Rolle gespielt haben. Es ist eine gemischte Truppe, aber die stehen natürlich alle seit einigen Jahren, seit man sich auch in Deutschland wieder mehr mit der Kolonialgeschichte befasst, deutlich im Blickpunkt und auch in einer eher negativen Betrachtungsweise. Man sieht also schon viel mehr die Nachteile und stellt sich dann die Frage, sind diese Personen es wert, dass man sie dadurch ehrt, dass man ihren Namen auf Straßenschilder prägt und auch in Stadtplänen und so weiter.
Ein Anachronismus, der sich offensichtlich nur noch in Völklingen hält.
Das sind ja die letzten in Deutschland, die das hier noch haben. Ja, wer hat schon in Deutschland außer uns noch eine Lettow-Vorbeck-Straße? Und warum haben die Leute in Saarlouis oder in Berlin oder in München ihre Straßen umbenannt und warum machen die Völklinger und Völklingerinnen das nicht?
Dieser von Lettow-Vorbeck, nachdem in Völklingen noch immer eine Straße benannt ist, wurde im Übrigen hier im Saarland in Saarlouis geboren. Doch wer war dieser Paul von Lettow-Vorbeck?
Einer der berühmten ostelbischen Junkern, Paul von Lettow-Vorbeck, da hört man es ja schon, der halt hier als Sohn eines Militärangehörigen geboren wurde. Und dann auch gar keine andere Karriere im Sinne hatte. Er war ein Militarist durch und durch, ein Soldat, auch mit all den soldatischen Tugenden, die man vielleicht heute nicht mehr so gern hört. Aber der hat ja schon verkörpert, das allerdings auch zu 100% und kompromisslos. Und genauso war auch seine Lebensgeschichte. Also er hat sich zum Beispiel freiwillig gemeldet, damals bei der Niederschlagung des Boxeraufstandes in China. Dann ging er nach Deutsch-Südwestafrika und war quasi Stellvertreter dieses Generals von Trotha, der verantwortlich ist für den Völkermord an den Herero und Nama. Und er hat auch gar nicht Einfluss nehmen wollen auf die meiner Meinung nach menschenunwürdigen Entscheidungen des Generals von Trotha, der halt gesagt hat, wir jagen jetzt die Nama und Herero in die Wüste und hoffen, dass sie da alle verhungern.
Nach dem Verlust der deutschen Kolonien, wegen des verlorenen Ersten Weltkriegs jedenfalls, verdiente Lettow-Vorbeck sein Geld unter anderem mit Afrika-Romantik und Büchern, die so kuriose Titel wie »Haya Safari« trugen. Ein Exemplar liegt in der Ausstellung. Daneben das Mohrenbräu aus Walsheim. Der Bierkrug ist mit einem schwarzen, mit roten, dicken Lippen und Nasenring versehen. Und es gibt in dieser Ausstellung auch einen sogenannten Nickneger.
Dieser sogenannte Nickneger, den ich noch aus meiner Jugend kenne, wenn wir an Weihnachten hier in Völklingen, in St. Eligius, die Krippe aufgebaut haben in der Kirche, dann stand vorne eine kleine Negerfigur mit einem Schlitz und einer Sparkasse. Und wenn man dann eingeworfen hat, hat der dann tunlichst genickt. Deshalb sage ich Nickneger. Und da vorne ist auch so eine Figur ausgestellt. Ja, der Neger muss nicken und kriegt unser Geld, ein Almosenempfänger. Das war natürlich dann schon mit Assoziationen verbunden, die man halt mit diesem unterentwickelten Kontinent Afrika halt ziehen sollte.
Soweit das saarländische Gruselkabinett in dieser Ausstellung. Eine weitere Folge der Kolonialisierung Afrikas sind die Kunstschätze, die sich in dieser Zeit in Europa angesammelt haben. Die Museen in Frankreich, Großbritannien und auch Deutschland sind vollgestopft mit geraubten Kunstwerken. Die Debatte um die Rückgabe läuft seit Jahren und ist komplex und noch immer nicht gelöst. Stellvertretend dafür steht ein Schrank aus saarländischem Privatbesitz, der voll ist mit afrikanischen Artefakten, die wohlbemerkt legal erstanden wurden. Auch der ehemalige saarländische Ministerpräsident Reinhard Klimt sammelt afrikanische Kunst.
Ich bin jemand, der sehr stark dem Expressionismus zugewandt ist und der klassischen Moderne, Giacometti oder andere. nur die kann ich mir nicht leisten. Und ich habe das entdeckt schon ziemlich früh. Richtig sammeln tue ich erst, nachdem ich Fraktionsvorsitzender wurde und damit mehr Geld hatte. Und wir haben einfach so weitergelebt wie vorher. Und das, was überschüssig war, ist in afrikanische Kunst und Bücher gegangen.
Dazu muss man wissen, die afrikanische Kunst hat die klassische Moderne in Europa stark beeinflusst. Beispielsweise Künstler wie Picasso.
Definitiv ist es so, dass vieles vom Kubismus natürlich eben auf dieser Kunst beruht. Aber er hat sie natürlich als Steinbruch benutzt. Es hat ihn nicht die Maske als solches interessiert, sondern hat dort irgendwelche Formelemente gesehen, weil er war tatsächlich natürlich ein genialer Künstler, das muss man schon sagen. Er hat das dann sozusagen als Element genommen und sich aber, wie man heute sagen würde, angeeignet. Und damit dann seine eigene Kunst geschaffen. Und das ist auch eine der Botschaften der Ausstellung.
Wie man das sieht, die Afrikaner achten nicht auf die Proportionen, sondern die addieren wichtige Elemente und daraus entsteht dann wiederum ein harmonisches Bild. Das ist einer der entscheidenden Dinge. Also afrikanische Kunst bildet nicht ab, sondern drückt aus.
Wir stehen vor solchen Figuren, die Reinhard Klimt gehören und die er als Leihgabe in die Ausstellung gebracht hat. Eigentlich sind das gar keine Kunstwerke, sondern Musikinstrumente.
Rechts, das ist eine Trommel. Man sieht es, dass dort gespielt worden ist.
Traut man sich gar nicht, das anzufassen. Doch nur der Eigentümer. Darf ich auch mal?
Ja, ja, ja. So. Das ist einfach ein Rhythmusinstrument. Die Afrikaner, da sind die uns unglaublich voraus, sind in der Fähigkeit, sich zu bewegen, im Tanz. Unglaublich.
Und auch da hat sich ja, ne?
Ja, also, hat sich auch viel übertragen, ist ja über Amerika,
also
dann
über
auch
die Sklaven,
zu uns,
ne?
Ja.
Soul etc. Er hat ja, alles
klar.
War seine.
Das ist unfassbar, was da an Fähigkeiten in denen schlummern, die wir halt nicht haben.
Ohne Afrika also keine Popmusik, keine Popkultur. Eine weitere Erkenntnis dieser Ausstellung. Zurück zu der Sammlung von Reinhard Klimt. Er hat seine Kunstgegenstände auf der ganzen Welt gesammelt. Bei den Werken, das betont er, handelt es sich nicht um Raubkunst, sondern um Stücke, die legal auf dem Kunstmarkt gehandelt werden. In den Museen allerdings sieht das anders aus.
So Sachen habe ich nicht. Ich habe nur Sachen, die die Afrikaner selber verkauft haben, die völlig legal in den Galerien gelandet sind. Und die Dinge, die jetzt umstritten sind, geht ja vor allem um Stücke, die in den Museen sind. Mhm. Also das, was die Franzosen zurückgegeben haben, was die Berliner jetzt zurückgegeben haben, das ist völlig okay, die Afrikaner haben da vorher eigentlich nicht das Interesse gehabt, aber wenn sie jetzt das entdecken, dass sie eine Tradition haben und dass sie die Symbole dieser Tradition bei uns wiederfinden und sie gerne bei sich präsentieren wollen, da bin ich ganz auf ihrer Seite.
Doch welche Konsequenzen hätte das für die ganzen Völkerkundemuseen beispielsweise? Wären die dann leer?
Nein. Wir haben so viel, das können die gar nicht unterbringen. Also, und da macht man Benin halt einen Schwerpunkt in München oder in Berlin oder in Wien, ist ja egal, dass die Sachen irgendwie zugänglich sind für Interessierte. Aber es muss nicht jedes Museum immer da so ein Prachtstück haben. Also da, nein, da sehe ich überhaupt keine Probleme. So viel Platz haben die in Afrika gar nicht, um die Sachen alle unterzubringen, die bei uns hier in den Depots stehen.
So entspannt, dass Reinhard Klimt auch sieht, gerade die Rückgabe der Benin-Bronzen haben für heftige Diskussionen gesorgt. Die wertvollen Skulpturen verschwanden nämlich flugs nach der Rückgabe einfach in den Privatbesitz eines nigerianischen Königs. Das kann ja dann auch nicht der Sinn und Zweck einer Rückgabe sein.
Das ist völlig okay, wenn die es haben wollen. Es sollte allerdings auch präsentiert werden. Man muss aufpassen, was ja auch schon vorgekommen ist, dass Sachen, die man zurückgegeben hat, dann anschließend nochmal verkloppt werden. Aber ich sage es nochmal, wir haben so viele Sachen. Wenn Sie es wirklich haben wollen, wenn es Ihnen wichtig ist, dann können wir das hergeben. Also da auf den Dingen sitzen zu bleiben. Natürlich gilt in Museen, dass man nichts hergeben darf. Ist ja eins der Prinzipien, dass die Museen nichts rausrücken dürfen, nichts verkaufen. Ist ja auch okay. Aber in dem Fall ist das völlig angebracht. Nur hinter dem Versuch, damit alles, was an älterem Kunsthandel gegeben ist, alles unter dem Prinzip Klauen zu subsumieren, das trifft auch nicht die Wahrheit.
Homeless, homeless,
Also wie, ob und unter welchen Umständen die afrikanische Kunst wieder zurückgegeben wird, das ist ein vermintes Feld, das ist hochpolitisch, da traut sich keiner so richtig ran und natürlich kann diese Ausstellung hier keine Antworten auf diese Frage geben. Wohl aber gibt es einen Blick in die aktuelle Kunstszene Afrikas, die hier gänzlich unbekannt ist. Also ich kenne keinen dieser Künstler, den Sie hier ausstellen. Herr Beil, es hat aber was eigentlich mit der Geschichte auch zu tun und die Kunst führt das weiter. Kann man das so erklären?
Ja, das kann man, aber ich muss Sie kurz ausbremsen, denn ich muss noch was sagen zur Restitutionsdebatte. Die wollten wir auch nicht entfachen, weil wir wollen schon bundesweit mitdebattieren, wie kann man afrikanische Kunst ausstellen, weil in Berlin und anderen Orten ist es manchmal so, dass nur noch Baustellenschilder, dort stehen und man einfach sagt, ich will nichts, kann nichts mehr sagen, wir müssen das erforschen, auch wenn man zum Teil seit 40, 100 Jahren sozusagen die Sachen hat. Und wir sagen, wir machen einen Wald der Reflexion, wir zeigen die Skulpturen, wir setzen sie in Szene, aber wir geben sozusagen mit Texten, die dort eben wirklich hängen, sehr ästhetisch eine Möglichkeit zu reflektieren. Also das ist durchaus auch ein Beitrag zur Debatte. Aber ich komme zu Ihrer Frage, sorry.
Danke.
Sorry, Frau Gleich, genau. Und das ist tatsächlich so, die Kunst hier weitet das Ganze ungeheuer. Wir haben das Museum of Memorability und danach ist die Kunst nochmal da und spielt das an. Und da gibt es ein ganz tolles Beispiel von Susanna Pila Delahante Matienzo, wirklich der längste Name in dieser Ausstellung. Und die hat wirklich Sekretäre, Möbel, Schränke, auf denen Schreibtischlampen wirklich glühen und da ist es so, dass einfach KI-Fotos ausgelegt sind, die tatsächlich Geschichte rekonstruieren, die es so nie gab. Und das ist das Beste, was KI machen kann.
Also das heißt, da werden Porträts von Frauen zum Beispiel gezeigt, die ganz toll angezogen sind um die Jahrhundertwende, dass sich eine afrikanische Frau diese Klamotten nie leisten konnte. Also es wäre die Geschichte, die man gerne gehabt hätte, die aber so nicht war, kann man so sagen?
Ja, und das Werk heißt deswegen Achievement, weil es die Geschichte sozusagen neu zeigt und vollendet, die es nicht gab. Genau.
Auch Lamini Conte, der Geschäftsführer des Afrika-Hauses in Saarbrücken, den wir ganz am Anfang gehört haben, ist beeindruckt von dieser aktuellen Kunstschau. Sie beginnt mit einer Installation von Porträts.
Ich kenne Ole Soyinka, das ist Literatur- und Nobelpreisträger.
Richtig.
Aus Nigeria.
Kamala Harris müssten Sie eigentlich auch kennen, oder?
Ja, ja. Ja, das, den kenne ich auch, Obama.
Würden Sie sagen, das sind die Lichtfiguren,
ja,
der schwarzen
einige,
Kultur?
Ja, einige Figuren, ja. Aha. Einige Figuren.
Es sind Porträts, die aussehen wie Kohlezeichnungen, in den Raum gehängt. Hier werden die Besucher abgeholt aus der Geschichte Afrikas und hineingeführt in die Gegenwart. Denn afrikanische Kultur beschränkt sich längst nicht mehr auf den schwarzen Kontinent.
Und haben vor uns Romeo Mivekanins Arbeit The Souls of Black Folk. Wir haben hier wirklich 68 Porträts und es ist eben wirklich Ray Charles, Spike Lee, Josephine Baker, Kamala Harris, Barack Obama, Jesse Owens. Das ist eben ganz wichtig, das ist eben die True Size of Africa, dass Afrika eben nicht nur aus Afrika besteht, sondern weil ja der Sklavenhandel so wirksam war, gibt es eben Afrikaner in Indien, in der Karibik, in Nordamerika, in Südamerika, in Europa, überall. Und diese Pantheon, die das Bild der Afrikanerinnen gestärkt haben, in die Gegenwart hinein.
Klar ist, die zeitgenössischen Künstler, es sind 26 aus allen Herren Länder, alle mit einem afrikanischen Hintergrund, beziehen sich auf die Geschichte Afrikas, also auf das, was im ersten Teil der Ausstellung gezeigt wird.
Das heißt, das, was Sie im Museum of Memorability gesehen haben, spiegelt sich auf die eine oder andere Art immer wieder in den Kunstwerken, sodass Sie sozusagen in dieser Landschaft, wo ganz vieles Afrika bedeutet und auch unterschiedliche Facetten immer wieder aufscheinen, aufleuchten im wahrsten Sinne des Wortes in dieser riesigen Halle, dass da eben dann Zusammenhänge entstehen können.
Es sind Installationen, Fotografien, Malerei und Videos, wie das der Kongo Astronauts, das wir uns hier stellvertretend für alle anderen Kunstwerke mal genauer anschauen. Astronauten in abenteuerlichen Raumanzügen, die auch in der Gebläsehalle ausgestellt sind, wandern über das Hüttengelände. Die Kongo Astronauts, so nennen sich die Künstler, stammen aus Kinshasa, der Hauptstadt des Kongo.
Ja!
Kinshasa ist der Ort Kongo, wo einerseits Kobalt abgebaut wird für unsere Handys, Smartphones und so weiter, aber wo der ganze Elektrostaat wieder randet. Und was machen diese Künstler? Gar nicht dumm, sondern sehr schlau. Sie machen Raumanzüge, Astronautenanzüge aus dem Elektrostaat und laufen damit durch Kinshasa und zeigen damit eben diesen Elektrostaat der Welt, der eben natürlich auch sozusagen eine Verletzung ist auf heutige Art. Das ist eine andere Art von Kolonialismus, den Müll abzuladen in Afrika. An der Afrika-Frage wird sich die Weltfrage entscheiden. Afrika steht modellhaft für unsere Welt. Wenn es nicht gelingt, dass Klima, Menschen, Migration gelöst werden auf die eine oder andere Art, dann hat eben die ganze Welt ein Problem. Und das ist auch eine der Grundaussagen dieser Ausstellung, The Two Sides of Africa, dass es eben alle was angeht.
Afrika geht uns alle an. Das ist, glaube ich, die Botschaft dieser Ausstellung, Herr Beil. Sie geht bis in August. Sie haben auch ein Rahmenprogramm. Also die Besucher sind willkommen, nehme ich mal an.
Das ist so. Sie sollen sich einfach nur an der Kasse zwei Dinge mitnehmen. Nämlich den Media Guide, weil dadurch kriegen Sie noch mehr Filmtöne und ganz viele Informationen zu den Ausstellungsobjekten. Und dann eine Karte, denn die Ausstellung geht ganz weit ins Gelände, bis in die Erzhalle und darüber hinaus. Ganz, ganz herzlich willkommen in der Ausstellung. Wir können wirklich uns auch nur freuen, vor allem, wenn Sie auch im Begleitprogramm mit dabei sind.
Also eine Einladung, den Kontinent und die Geschichte Afrikas neu zu entdecken und neu zu bewerten. Das könnte ein Besuch von The True Size of Africa, also der wahren Größe Afrikas, sein.
Ja, ich finde, es passt hier unglaublich gut zusammen. So archaische Zylinder und dann dazwischen sind solche Artefakte, wo ich denke, was gehört wohin? Und dann die Beleuchtung ist natürlich auch der Hammer, ne? Das ist alles hier so dunkel und dann strahlt das so aus wie so ein ausgestelltes Juwel. Und das sind dann diese Masken oder diese angestrahlten Bilder. Also die Ästhetik ist einfach so unfassbar.
Nun will diese Ausstellung einen anderen Blick auf Afrika richten. Finden Sie, dass das gelingt?
Das gelingt, ja, das finde ich schon. Man verbindet jetzt durch die Konfrontation mit den Objekten und Ausstellungsinhalten überhaupt nicht irgendwie Afrika als Katastrophenkontinent sozusagen.
Das war das SR3 Land und Leute live mit Barbara Grech aus der Ausstellung The True Size of Africa. Die Ausstellung in der Gebläsehalle des Weltkulturerbes Völklinger Hütte ist noch bis zum 17. August kommenden Jahres zu sehen. Und die Sendung können Sie im Podcast natürlich nochmal nachhören, gleich auf sr3.de und in der ARD Audiothek.
SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12:30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.